Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Und natürlich begrüße ich meine Kompagnonine, die Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin. Hi!
Hallo, herzlich willkommen zur Tatortpflege. Jetzt hast du dir ja auch das schwerste Wort zum Gendern ausgesucht,
Ja, habe ich auch gemerkt, aber dann war es schon zu spät, als ich es ausgesprochen habe.
Ja, so ist es manchmal. Da stellt dir die Kreativität dann
Ein Bein.
den Fuß sozusagen, genau, ein Bein. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wenn es bei mir heute ein bisschen hallig klingt, ich sitze hier heute in der Bib von der Hochschule, weil ich nämlich in der Uni bin. Das heißt, ich habe mir zwar einen Rückzugsort organisiert, aber es könnte trotzdem ein bisschen hallig sein. Entschuldigt das bitte.
Ja, aber sehr löblich, dass du so mitten in deiner Uni und Vorlesung und all dem Stress wir uns trotzdem die Zeit nehmen, hier noch aufzunehmen. Von dem her ein Bienchen, ein Fleißbienchen für dich.
Danke. Und es ist sogar noch löblicher, weil alle Vorlesungen vorbei sind. Das heißt, ich sitze jetzt auch im Feierabend hier. Ich verpasse nichts.
Na, wir sitzen ja immer am Feierabend zum Aufnehmen.
Das stimmt, aber ich verpasse tatsächlich nichts. Ja.
Wie sind denn die Vorlesungen? Wie war es denn heute und was machst du überhaupt?
Also ich studiere gerade Social Justice, also ich werde Diversity Trainerin. Und ja, die Gruppe ist intensiv, herausfordernd, um es positiv zu beschreiben. Das Thema dieses Wochenende ist Diskriminierung Ost. Also es geht um DDR-Biografien und Diskriminierung zu dem Thema. Sehr spannend, weil auch persönliche Bezüge dazu da sind. Und morgen ist noch ein Tag und dann habe ich es geschafft. Und ja, also immer sehr viel Input, aber auch sehr gut, sehr gutes Input. Und es öffnet sich viel und ja, auch ein paar neue Infos sind dabei. Wie ist bei dir? Was machst du so?
Unterricht ausarbeiten und habe dann auch echt noch irgendwie jetzt nochmal speziell eine Studie auch zur männlichen Depression rausgesucht, weil ich nächste Woche auch nochmal Depressionen unterrichte und so.
Sehr gut, sehr
und,
gut.
Und das habe ich auch ein Fleißbienchen verdient für.
Genau, ja. Sehr schön.
Aber unser Thema heute passt ja eigentlich so ein bisschen zu deinem Studium oder deiner Weiterbildung.
Auf jeden Fall haben wir auch noch, also das Modul steht noch an. Da geht es um Beeinträchtigungen oder Ableismus, auch so genannt, dieses Fachwort.
Das echt, das ist das Fachwort dafür?
Ableismus, genau.
Okay, wusste ich auch noch nicht. Mensch, heute
noch nichts. Ganz viele fremde Wörter, die man kennenlernt.
Ja, also, willst du verraten, was das jetzt ist?
Wir sprechen heute über Inklusion. Und nicht nur über dem Hintergrund, sondern einfach, dass es Menschen, die beeinträchtigt sind, auf welchem Wege auch immer, es oftmals sehr viel schwerer haben, einen Fuß in die Schulausbildung, in die Berufsausbildung zu bekommen, mit dem Päckchen, was sie mit sich tragen. Also bestimmte Krankheitsbilder, die vielleicht auch sehr herausfordernd sind und die dann aber vielleicht trotzdem erfolgreiche Wege haben. Einen erfolgreichen Mensch mit Einschränkung hatten wir schon mal bei uns im Podcast. Das war der André Steinmetz, Folge 2 oder
genau.
Folge 3. Sehbeeinträchtigt, beziehungsweise erblindet. Und ist IT-Kaufmann, oder
wird
mich wieder hauen, wenn ich das nicht richtig ausspreche. IT-Kaufmann, mit seinem Stock verfolgt er mich dann. Liebe Grüße an André, wenn er das hört. Genau, also IT-Kaufmann und also eigentlich wirklich eine vorbildliche Laufbahn eigentlich hat, aber mit ganz, ganz vielen Stolpersteinen. Also theoretisch hätten wir ihn auch einladen können zu dem Thema. Aber wir haben uns eine neue Gästin organisiert für dieses Thema und die lassen wir auch gleich mal zu Wort kommen, oder Liane?
Oh ja, bitte, stell dich mal vor. Möchtest du dich vorstellen, Josephine Otto?
Kann ich gerne tun. Also danke auf jeden Fall für die Einladung. Also ich bin Josephine Otto, ich bin 25 Jahre alt, bin freie Dozentin an verschiedenen Fachhochschulen, Unis und Pflegeschulen, habe eine unbekannte Muskelschwäche, ein Herzfehler und ja.
Meine erste Reaktion, die hast du ja auch gerade gesehen, ne? Die war wow, Also wirklich krass, ganz, ganz toll. Geile Laufbahn, aber umso trauriger, dass du dafür wahrscheinlich richtig viel, ja, einen harten Weg vor dir hattest und natürlich dann aber auch durch Staat Unterstützung bekommst. Auf das gehen wir später mal ein, was so du an Unterstützung von dem Staat bekommst, damit ein paar Steine aus dem Weg geräumt sind. Aber erstmal tolle Laufbahn auf jeden Fall. Das ist ja auch das Schöne, dass du Berührung mit der Gesundheit beziehungsweise mit der Pflege hast. Hast du denn so für dich drei Hashtags, die du für dich mit Pflege verbindest? Wahrscheinlich bist du auch Pflegeempfängerin, oder?
Ja, also ich habe eine unbekannte Muskelschwäche, bin seit Geburt an beatmet. Ich habe Assistentinnen bei mir zu Hause. Da muss man aber tatsächlich auch verhandeln, obwohl es ja eindeutig ist, sogar noch den Stundenlohn und sowas. Also teilweise auch sehr merkwürdig und auch, ja, auch schwierig, weil man ja dann, es ist ja bei mir wirklich eindeutig und naja, also jetzt wohne ich halt bei meinen Eltern. Ja.
Okay. Magst du uns verraten, wie alt du bist? Also magst du das uns, also allen verraten, den ZuhörerInnen?
Ja, also ich bin 25 Jahre alt.
Okay. Wie sah denn so dein Weg aus? Also du warst von Geburt an beatmet, also in der Kita sozusagen. Du hast dein Kindergartenleben beatmet verbracht, in der Schule und den Weg zur Berufsausbildung. Wie sah das aus? Willst du uns da mal so ein bisschen was von erzählen?
Also ich brauchte immer eine 1-zu-1-Begleitung im Kindergarten, Grundschule und auch noch länger auf Fachkräfte. Wenn die Fachkraft krank war, musste meine Mama mit. Das ist ja immer noch mal anders und so. Mittlerweile brauche ich ja keine Fachkräfte mehr. Also richtig Ausbildung habe ich gar nicht. Ich habe zwar den Realabschluss nachgemacht. Tatsächlich ohne Fachkraft, aber trotzdem mit 1-zu-1 Betreuung. Und irgendwann, ja, irgendwann war natürlich auch meine Begleitung krank. Und dann gab es entweder Vertretung oder die Lehrerinnen mussten helfen oder die anderen Schülerinnen.
Oh, wow, okay. Faszinierend. Und jetzt gerade, was machst du so als Job? Gerade, du hast irgendwas von Vorlesungen erzählt. Was für Vorlesungen gibst du denn?
Also ich beantworte im Grunde Fragen zum Thema Inklusion und Beatmung. Und dann fahre ich auch durch ganz Deutschland und ich fahre auch gerne Bahn. Auch wenn ich nicht beruflich unterwegs bin, fahre ich trotzdem mit der Bahn.
Das hört die Deutsche Bahn bestimmt gerne.
Ich mag die Deutsche Bahn manchmal nicht, die ist so unpünktlich.
Ja, aber sie rufen mich jetzt auch schon an. Also ob ich mitfahren möchte. Ja, wohin? Meine Lieblingsstätten wissen sie ja auch schon.
Deine Lieblingsstädte? Die sind?
Also mit dem RE6 in Nordrhein-Westfalen, muss man sagen. Weil was ich auch nicht wusste, es gibt ja öfter mal Regionalexpress-Linien. Dann halt doppelt. Die Eurobahn fahre ich auch. Ja.
Hast du da eine bestimmte Strecke, die du gerne magst? So von, weiß ich nicht, von Köln nach Freiburg. Also ich fand immer die Strecke von Frankfurt nach, also ich habe meine Ausbildung in Stuttgart damals gemacht und ich fand eigentlich die ganze Alpbahn immer ganz schön. Also von Ulm nach Sigmaringen, über Hechingen, Stuttgart und dann aber auch über Freiburg, Heidelberg und Frankfurt. Also ich finde die Bahnstrecken eigentlich am schönsten.
Ja, ich bin eher so die ich oft Frage, ja, also in Bielefeld zum Beispiel kennen mich die MitarbeiterInnen, nicht alle, aber viele schon mit Vornamen, die haben dann auch meine Handynummer.
Wow,
und ich
toll.
Und ich rufe dann halt an, wenn ich mit möchte. Und vorgestern wusste auch einer direkt so, ach ja, und dann hat er erstmal alle Fahrstühle vorgelesen, die kaputt sind.
Okay, das ist ja, eigentlich könnte ja die Deutsche Bahn mit dir als Werbegesicht super in die Richtung gehen, ne?
Ja, also einige meinte auch, ich kann keine Ausbildung machen, aber ich hatte mich auch mal beworben und der Grund war, dass ich nicht alle Bereiche sehen kann und dass eine Ausbildung ja Pflicht wäre. Es gibt zwar Möglichkeiten, aber da waren die bisher nicht offen. Bei den Ausbildungen kann man noch sagen, dass viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gar nicht wissen, was für Möglichkeiten es alle gibt. Und es gibt auch eindeutig zu wenige Informationen zu solchen Themen, also Nachteilsausgleich oder dass man gar nicht alle Bereiche sehen muss, wenn man da nicht hinkommt. Auch für die Menschen mit Behinderung gibt es zu wenig Beratung und Informationen.
Jetzt hast du ja diese Muskelschwäche mit Beatmungspflicht von Geburt an. Hast du das deinen Eltern zum großen Teil zu verdanken, dass du wirklich diesen Weg gehen konntest? Also war denen klar, Josephine, die geht in die Schule. Die schleifen wir da irgendwie hin. Wir wollen, dass die ein tolles Leben hat.
Ja, doch. Also der Kindergarten oder die Stadt, keine Ahnung, hat Mama mir letztens mal erzählt. Haben auch gesagt, erst ein Jahr später oder gar nicht. Und dann, ja, im Grunde muss meine Eltern oder ich ständig begründen, warum dann ja doch. Oder die Realschule, da haben sie gefragt, schon wieder an der Schule bleibt. Ich sehe ja, warum nicht?
Okay, Wahnsinn. Okay, ja. Also ich kenne das von André, also von André Steinmetz, unseren erblindeten Gast damals. Der hat auch gesagt, dass er immer wieder beweisen muss, dass er noch weiterhin blind bleibt, damit er bestimmtes Blindengeld bekommt oder auch andere, ja, sozusagen Zuschläge vom Staat. Also er muss seine Behinderung immer nachweisen. Also selbst wenn eigentlich klar ist mit der Diagnose, dass die Erblindung für immer sein wird, ne? Und das ist bei dir dann auch der Fall.
Ja, es soll ja jetzt auch dieses Intensivpflegegesetz sein oder werden, wie auch immer. Das ist auch eher schlechter als vorher insgesamt. Da soll man auch immer, ich weiß nicht, wie oft beweisen, dass man weiterhin bearbeitet ist.
Was heißt denn oft? Ich muss mal genauer nachfragen. Einmal pro Jahr muss man das beweisen?
Alle halbe Jahr, aber da man weiß überhaupt noch nicht, ob einmal reicht.
Okay.
Bei mir vielleicht nicht, oder ich hoffe nicht, weil könnte sein, weil ich halt keine Fachpflege brauche, dass ich dann wieder zum Glück rausrutsche.
Alle halbe
Und
Jahre zum
beweisen?
MDK oder wie? Zum medizinischen Dienst.
Nee, man soll wohl einen Arzt fragen, aber es gibt zu wenige, die sich auskennen mit Beatmung.
Ah,
Okay.
okay. Und hat deine Erkrankung, du hast ja gesagt, die ist unbekannt, also sie hat auch keinen Namen oder so. Also es gibt ja ganz viele unbekannte Erkrankungen und manchmal hat man dann irgend so einen Namen, aber bei dir auch nicht.
Also schon eine Muskeldystrophie, aber man weiß halt immer noch nicht, welche.
Warum brauchst du keine Fachkrankenpflege? Weil normalerweise Beatmung heißt ja, du machst alles selbst oder deine Mama macht es. Also du brauchst ja irgendjemanden, der sich damit super auskennt.
Also im Grunde sauge ich mich selber ab. Jeder kann beuteln. Neuerdings auch die Deutschen Bahn. War ja schon mal so im Praktikum 2017, genau. Die LehrerInnen oder so. Und ja.
Wahnsinn, das ist ja, also einerseits beeindruckend, aber auch beängstigend, ne? Also das ist ja wow.
Cool.
Was verbindest du denn noch mit Pflege? Also du bist ja jetzt nun chronisch erkrankt, warst wahrscheinlich auch oft in Krankenhäusern, vermute ich mal. Hast du da so ein paar schöne Erlebnisse gehabt oder hast du leider nur negative Erlebnisse?
Schon beides. Also entweder man hat viel Glück mit Ärzten, aber ja, leider
Und die Pflegekräfte, wie sieht's da aus?
auch beides.
Auch beides, okay. Magst du uns noch verraten, in welcher Stadt oder in welcher Gegend du wohnst, dass wir wissen, dass wir mal sagen könnten, du bist, glaube ich, aber schon Nordrhein-Westfalen, ne?
Ja, genau.
Okay. Wenn du jetzt, kannst du dich dann an eine besondere Geschichte erinnern, die vielleicht schön war oder eine besondere schöne Begegnung mit irgendeiner Pflegesituation oder eher nicht?
Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt so einfach so die ganzen Kliniken mit Namen nennen
Das musst du
kann.
gar nicht machen, wenn du
Ja.
möchtest.
Nur die
Also
Situation vielleicht erzählen, das konkrete Beispiel.
es gibt auf jeden Fall schon positiv auch, dass mich ein jemand fragt oder mehrere und dass sie auch kommen, wenn ich klingel. Kann ja auch sein, dass irgendjemand dann nicht kommt.
Okay. Und wie ist das? Du warst ja bestimmt, als du jung warst in der Klinik und auch jetzt im älteren Leben, hast du gemerkt, dass sich die Kliniken ein bisschen verändert haben in der Zeit? Sind die besser geworden oder schlechter?
Also, nach der Herz-OP eher schlechter, wobei das eigentlich immer so war, nach Herz-OP. Und
Okay.
der Arzt wollte meine Mama nicht anrufen, mehrmals, bis ich halt blau angelaufen bin.
Oh Gott, oh Gott. Darf ich noch fragen, wie Covid für dich war?
Auch, ja, auch schlimm, also. In einem Stadtteil gewohnt, wo zum Glück im Garten halt sonst keiner war und auch in der Gegend nicht. Aber schon, ja, ich fahre ja so gerne Bahn und dann plötzlich gar nicht.
Und hattest du Covid? Hast du das bekommen oder ist es an dir vorbeigegangen?
Tatsächlich war ich nicht mehr alleine atmen, nicht. Also ich habe dann genug Filter und
Ja,
ich atme
wow,
sowieso ja nicht mehr alleine. In dem Fall war es ein Vorteil.
ja, okay. Und hast du dich impfen lassen mit Sicherheit, oder?
Ja.
Ja, okay. Auch jetzt die dritte nochmal? Also jetzt, ach nee, ist ja schon die vierte, die man sich jetzt holen kann.
Die fünfte noch nicht. Nee.
Ah, wow, okay.
Nee, vierte auch nicht.
Ja.
Aber ja, drei.
Okay. Josephine, das ist beeindruckend, einfach nur beeindruckend. Wenn du in der Uni bist und du stellst dich da den Fragen oder wenn du in der Pflegeschule bist und du stellst dich da den Fragen, wie ist denn das für dich? Was fragen die dich denn so? Oder ja, was fragen die dich so? Wie ist dein Gefühl, wenn du da bist?
Also ganz unterschiedlich, auf jeden Fall. Am Anfang ja noch ungewohnt. Kommt auch immer darauf an, ob ich mit Beatmung zu tun habe oder nicht. Ja, die Fragen halt viel. Also, wobei letztens, wann waren das? Irgendwann haben sie mich relativ wenig gefragt. Genau, aber ich habe ja auch dann immer alles mit. Also ich sitze ja, sobald ich vor die Tür gehe, im E-Rollstuhl, da muss man ja alles mitnehmen. Die Absauge, die Beatmung, den Beatmungsbeutel, Absaugkatheter, neuerdings noch eine Rampe für die Stadtbahnen, weil die nicht ebenerdig sind. Oder schon eben, ja, schon ebenerdig, aber es passt halt nicht mit der Lücke.
Verrückt, du verreist ja dann wie andere für einen dreiwöchigen Urlaub. So viel packst du dann ein wahrscheinlich.
Ja, man muss ja wirklich immer alles mitnehmen.
Ja, und wie kann eine Pflegeschule dich buchen? Wo muss sie sich da hinwenden? Hast du eine E-Mail-Adresse oder Instagram oder irgendwas?
Also ich habe beides
Na dann
und
sag an.
LinkedIn.
LinkedIn auch. Na sag an, wie findet man dich?
Otterfine.
Otterfine.
Otterfine. Ja, okay.
Okay, cool. Hier kommt unser Werbepartner
Die NovaHeal-Lern-App für Pflege-Azubis von Pflegekräften entwickelt. Erweitert euer Fachwissen bequem und kontinuierlich. Hochwertige Lerninhalte, medizinische und pflegerische Updates, praxisnahe Fallstudien, individuelle Anpassungen, interaktive Methoden und Fortschrittsverfolgung. Egal ob am Ausbildungsbeginn, für die Examensvorbereitung oder als Nachschlagewerk für examinierte Pflegefachkräfte oder Pflegeassistentinnen. NovaHeal unterstützt euch optimal mit passgenauem Wissen für die bestmögliche Vorbereitung auf Klausuren, Praxiseinsätze und eine bestmögliche Patientinnenversorgung.
Werbung Ende.
Also, früher wurden mir auch sehr oft Sachen geschenkt, egal ob in der Bahn, im Bus, in irgendeiner Stadt, egal wo. Mittlerweile haben sich viele Menschen dran gewöhnt, meinten einige Leute.
Ich habe mir jetzt gerade dein Insta-Profil mal aufgemacht. Das ist einfach genial. Das ist total schön, wie du dich darstellst und also wie du dich als Person darstellst. Schön. Das ist total schön. Da sieht man auch die Rampe, die du nutzt, wo du da rumfahren musst. Also toll, einfach toll. Josephine, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, nochmal irgendwie eine Ausbildung zu machen oder doch zu studieren, hast du da einen Wunsch?
Also irgendwie noch mehr zur Beamung müssen oder rein zur Bahn.
Okay, die Deutsche Bahn, gut. Dann müssen wir da Werbung machen für dich, dass du deinen Job kriegst.
Also
Sehr
eine
gut.
Mitarbeiterin meinte, sie würde das auch machen, aber sie ist halt keine Leitung.
Ja. Ja, oder du wirst eben das Aushängeschild der Deutschen Bahn, ne? Du bist auch auf Rädern unterwegs. Also es passt ja ganz gut.
Ja, also ich sag ja dann auch, wenn irgendwas nicht passt, wenn der zu spät ist oder die Rampe nicht passt oder der
Ja.
Mobilitätsservice nicht kommt, also ich sag ja alles.
Ja. Wahnsinn, toll. Also du hast auch an so Fotoshootings und Projekten mitgemacht von Fachhochschulen, ne?
Ja, genau, einige. Isabel, die näht ganz viel an der Fachhochschule für Design. Und die hat dann für mich ein Wencape gemacht, im Grunde zwei Teile, eins für die Bearbeitungsmaschine und ein Teil für mich. Und sowas gibt es ja nicht auf dem Markt oder ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht.
Das gibt es nicht. Fährst du denn auch in Urlaub? Also verlässt du mal Deutschland und fährst mal raus?
Also Deutschland verlassen eher selten. Also Italien, ja, war ich 2015 und Niederlande. Aber sonst eher innerhalb von Deutschland oder oft innerhalb von Deutschland.
Liane, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich nämlich mal so ein bisschen den geschichtlichen Kontext darstellen,
Genau, ich habe
wie sich
gesehen, du hast
Menschen,
echt viel vorbereitet.
ja, wie sich Menschen mit Behinderung, wie sich das so in der Geschichte entwickelt hat. Außer du hast noch eine Frage.
Eine einzige, weil sie hat ja auch noch einen zweiten Berufswunsch geäußert, nämlich mehr mit Beatmung. Könntest du dir vorstellen, Dozentin für Beatmungstrainerscheine zu sein oder da mehr für zu werben oder mehr Werbung oder mehr Wissen zu haben?
Im Grunde ja. Im Grunde ging das ja damit auch mit einem Ärztekongress los, dass ein Chefarzt mich mitgenommen hat und im Vorfeld gefragt hat. Ja, also ich habe auch mal schon länger her, da habe ich ja dann im Grunde einen Kanülenwechsel auf der Bühne gemacht, weil alle meinen, es ginge nicht. Also die Trachealkanüle und irgendwie, ich weiß immer nicht, warum nicht. Also ich mache das ja egal, ob in der Schule, na, selbst an der Förderschule haben sie es ja nicht gemacht und im Nachhinein haben sie dann in meiner Akte geschrieben, war sowieso nicht und in Wirklichkeit haben wir halt meine Mama gefragt, also das stimmte gar nicht, dass sie gar nicht verstopft war und eine Lehrerin so, ach, war ja nicht, ist sie ja doch. Zu dem Thema, dass die Trachealkanüle verstopft ist, passiert bei mir auf jeden Fall häufiger und es waren tatsächlich schon mehrere Kliniken, also nicht nur eine, dass sie mir die Kanüle nicht wechseln wollten oder nicht so oft. Ja, also das muss man leider so sagen, passiert häufiger. Was man leider auch noch dazu sagen kann, dass viele mich anspielen wollten oder vielleicht immer noch, man weiß es nicht. Und anspielen für alle, die es nicht wissen. Da kann man dann in der Zelle in die Kanüle spritzen und in die Lunge. Und das macht man nicht mehr oder selten. Und das wissen auch viele nicht. Manche wollen es auch nicht wissen. Bei mir ist dann das Ende, dass ich blau anlaufe oder die Sauerstoffsättigung absackt oder beides. Aber ich hatte früher auch meine Freundin, die das unbedingt wollte. Also manche sagen ja dann, nein, man macht das bei niemanden. Das war aber dann auch wieder schlecht, weil die wollte das dann und wusste dann ja genauso nicht, wer das macht und wer nicht. Wenn sie selber das möchte, sollte man es ja machen.
Mir ist auch noch
Ach
eine
ja.
Abschlussfrage eingefallen. Ich kann gar nicht aufhören mit dem Fragen.
Ja, ich weiß, wir haben 100.000 Fragen, aber...
Dass ich jetzt anfangen wollen würde mit dem Vorlesen, aber mir sind noch zwei ganz wichtige Fragen eingefallen. Josephine, ich arbeite ja auch im Bereich Weiterbildung und wir haben bei uns ja auch Anästhesie und Intensivpflege und wir haben den Atemtherapeuten bei uns. Und wenn wir dich einladen wollen würden, um bei uns mal vorbeizuschauen, ob digital oder live, kostest du was? Wenn ja, wie viel? Was muss ich denn ausgeben, damit du mit deiner Expertise bei uns vorsprechen kannst?
Also im Grunde ist es unterschiedlich. Manche Pflegeschulen bezahlen auch nicht so viel und manche Träger komischerweise auch nicht. Aber sonst hat mir eine Hochschule mal gesagt, ich soll schon sagen 40, 50 Euro pro Stunde und das wäre nicht unhöflich. Und ein Jahr später hat eine andere Hochschule gesagt, ja, das ging aber nicht. Die hätten feste Preise und sowas, also ja.
Okay. Und wie ist das? Müssten wir auch die Anreise bezahlen oder kommst du selber mit deinem Budget sozusagen?
Kommt auch immer auf die Stadt an.
Okay. Wäre Berlin.
Ja, dann schon. Dann wäre es ja ein ICE-Ticket über ein Bochum. Die hatten Glück. Ist ja NRW und es war auch ein Regionalexpress ohne Umsteigen. Ja.
Da freue ich mich immer riesig, egal welche Pflegeschule mich fragt, aber auf jeden Fall danke für diese Frage.
Okay, gut, das ist ja schon mal gut zu wissen. Und die zweite Frage, die ich dir stelle, und da entscheidest du natürlich auch, ob du was sagen möchtest, ist zum Thema Notfall. Ich vermute mal, dass du in deinem Leben, und du hast ja auch gerade schon so eine ähnliche Geschichte erzählt, dass du in deinem Leben schon wahrscheinlich eine Menge Atemunfälle hattest oder Beatmungsunfälle. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich vermute es. Magst du da mal was zu erzählen?
Ja, klar. Sollte man auch. War ja auch manche Pflegedienste, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Irgendwie die Hälfte der Notfalltasche nicht mitnehmen wollen. Ja, also bei mir auf jeden Fall, dass die Kanine verstopft. Ja, auch schon mal im Regionalexpress. Zum Glück die Linie, die mich sowieso kennt. Der Schaffner war entspannter als meine Assistenz.
Wahnsinn.
Ja.
Aber lustig, oder? Also auch Tracheakanülen.
Ja, sie lacht die ganze Zeit. Ich bin hier nur schockiert.
Naja, aber Tracheakanülen verstopfen ist so das täglich Brot bei Tracheakanülen. Ich habe ganz viel Tracheakanülen auch geschult und auch unterschiedliche Modelle im Außendienst quasi geschult bei heimbeatmeten Patienten und aber auch lange mit Tracheakanülen Patienten auf Station gearbeitet und es war immer der Klassiker, dass irgendwas verstopft ist. So dass das immer das Erste ist, was man eigentlich nachguckt, wenn ein Gerät anfängt zu piepen, sollte ich als Erste zur Kanüle gucken und nicht auf das Gerät gucken, sondern erstmal zum Menschen und zur Kanüle. Deswegen musste ich gerade ein bisschen mit dir mitlachen, weil halt so der Klassiker ist und geil ist, dass der fachfremde Schaffner entspannter ist als die Assistent.
Ja, ich hatte ja keine Fachkraft und Es war ja die Linie, die ich jeden Tag fahre. Und er meinte nur, ach, das macht ja deine Mutter jeden Tag. Und er wusste, dass er helfen muss.
Ja, toll. Krass, einfach toll. Josephine, ich erzähle jetzt mal ein bisschen, oder auch Liane, ich erzähle dir auch ein bisschen und unseren ZuhörerInnen was zum Thema Behindertenrecht. Aber Josephine, was möchtest du noch sagen? Ja.
Also tatsächlich ist auch schon mal die Lunge kollabiert. Das war nicht so normal.
Gott.
Das war nach der Herz-OP, komischerweise nicht direkt, sondern nach 3-4 Tagen. Das war aber auch merkwürdig. Da hat die Ärztin zu meiner Mama gesagt, ja, das wäre öfter. Und ich so, nee. Und die normale Station hatte auch gar keine Ahnung. Oder nicht so viel oder wollte nicht. Ich habe keine Ahnung. Meine Mama musste dann stundenlang beuteln. Ja.
Verrückt. Wenn man dann auch überlegt, Beuteln, das dauert ja auch ewig und sind ewig so anstrengende Sachen auch. Für euch beide ja auch. Also von dem her mega krass auch, weil das Bebeuteln ja auch wirklich so elementar ist, dann, wenn die Lunge kollabiert. Verrückt.
Wahnsinn.
Das waren, glaube ich, 10 Stunden.
10 Stunden.
8 davon, ohne Pause.
Verrückt. Respekt an deine Mama.
Ja, ein Arzt hat ja erst noch gesagt, nee, also es kann ja nicht sein, dass ich schon wieder irgendwas hätte. Und der kam auch erstmal gar nicht. Die normale Station, weiß ich auch nicht. Aber erstmal kam er sowieso nicht.
Oh, weia. Ja. Ja, aber gut, Fehler sind menschlich. Aber keine schöne Reaktion. Ich guck gar nicht erst. Ich glaube, sie haben sowieso schon wieder nichts, so nach dem Motto. Nicht gut. Nicht gut. Aber Annette ist mega vorbereitet, oder? Bist du soweit? Und du wolltest uns Geschichten erzählen von den UN-Behindertenrecht, korrekt?
Ja, genau, richtig. Also ich wollte euch generell einfach die Geschichte mal so ein bisschen darstellen. Und es war hier nur gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr habt das nicht ganz so mitgekriegt.
Nö.
Scheint jetzt hier gerade Feierabendzeit zu sein in der Hochschule, weil ganz, ganz viele Menschen plötzlich rausgestürmt sind. Aber genau. Also ich erzähle euch mal ein bisschen was darüber. Es ist so, dass über die Jahrhunderte hinweg behinderte Menschen immer wieder ausgegrenzt oder vorgeführt werden. Fehlende Rechte erschwerten ihnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dennoch ist es für Menschen mit Behinderung vieles verbessert, auch wenn Inklusion auch jetzt im 21. Jahrhundert noch nicht komplett erreicht worden ist. Um mal ganz hinten anzufangen, es ist so, dass in der römischen Antike Familienhilfe oder Obdachlosigkeit es auch da sozusagen die Unterstützung war. Also in der römischen Antike gab es, wenn dann überhaupt, nur Familienhilfe. Also wenn Menschen mit Behinderungen da waren, ob psychisch oder physisch, dass sozusagen das familiäre Umfeld helfen musste oder es sozusagen Obdachlosigkeit die Folge, die Konsequenz daraus war. In Extremfällen war es dann
Wir
eben
hören
so,
dich sehr gut, ja. Du brauchst keine Angst haben. Man hört eigentlich
sehr
kaum
schön.
Die Hintergrundgeräusche.
Das ist sehr gut zu wissen. Genau, also sie wurden auf jeden Fall im schlimmsten Falle ausgesetzt oder getötet. Das war auch mit ähnlich mit unehelichen Kindern oder eben auch mit weiblichen Kindern. Also da wurde ja auch nochmal ganz schön aussortiert. Dann war es so, dass im Mittelalter Nächstenliebe und Jahrmarktattraktionen sozusagen im Vordergrund standen. Und hier war es zum Beispiel so, dass das Prinzip der Nächstenliebe da war. Das kennen wir heute auch noch so ein bisschen, Barmherzigkeit. Und es gab eine gesetzlich geregelte Armenpflege. Und die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind so langsam entstanden. Dennoch wurde es ganz häufig als Strafe Gottes anerkannt oder als sittliche Verfehlung oder Teufelsbesessenheit benannt. Das heißt, Menschen wurden entweder verstoßen, weil sie vom Teufel besessen waren oder eben vom Gott bestraft wurden, so dass man klar war, dass das eigentlich auch Unglück bringt, der Mensch in dem Leben, ne? Der Mensch mit Behinderung. Oder sie wurden im schlimmsten Falle als Jahrmarktattraktion vorgestellt. Das kennen wir auch manchmal noch aus Filmen. Das sind 1920er Jahren so ein paar Schwarz-Weiß-Filme, zum Beispiel One of Us, das American Horror Story, stellt das in einer ihrer Staffeln, glaube ich, vor. Da gibt es so eine Zirkusstaffel, wo das Thema Menschen mit Behinderung und Jahrmarktattraktion sozusagen eingeführt wird. Also ähnlich so ein bisschen die Verbindung zur Psychiatrie und zur Behandlung von psychisch Kranken zur damaligen Zeit, ne? So, jetzt sind wir langsam angekommen in den 19. Jahrhundert, also 1891. Da gab es dann das erste Mal so ein paar, ich muss es jetzt leider wieder sagen, Irrenanstalten oder auch Sozialgesetze. Das heißt, hier ist es jetzt so, dass Menschen mit Behinderungen in staatliche Einrichtungen gebracht worden sind, dort versorgt worden sind. Kriegsverletzte zum Beispiel wurden wieder eingesetzt, aber Menschen mit Behinderungen brachte man dann in eben diese Anstalten von Irren, Krüppeln oder Gebrechensfürsorge.
Ganz die waren doch fast wie Gefängnisse, oder? Das war doch richtig verrückt eigentlich.
Ja. Natürlich. Und auch ganz, ganz furchtbare Begrifflichkeiten. Und es ist halt auch so, dass früher die Armengesetzesregelung, also es gab ein Gesetz über Menschen mit Behinderung und arme Menschen, die, also so wurde es betitelt damals, ne, das verhinderte berufliche Rehabilitation und medizinische Versorgung von behinderten Menschen. Das heißt, Menschen mit Behinderungen wurden in keinen Beruf integriert und auch die Vorsorge oder die Versorgung war schwer. Und jetzt sind wir in einer ganz schlimmen Zeit angekommen, die sich immer wieder darstellt.
Ich vermutet.
1933.
Zweiter
also,
Weltkrieg.
Genau, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus. In der Medizin, insbesondere in der Psychiatrie, kümmerte man sich nun zunehmend um die medizinische Versorgung von behinderten Menschen. Parallel befasste sich das sogenannte Unwort mit den Ursachen von Krankheiten und Behinderungen von Kindern und Jugendlichen. Jetzt durften sie aber auch zur Schule gehen. Man trennte sie allerdings ab, sozusagen. Und es gab dann auch das erste Mal 1917 einen Selbsthilfebund für Körperbehinderte, die gegen diesen Krüppelbegriff und für die Verwendung der Bezeichnung Klage erhoben und haben dann das Wort Körperbehinderung als Ersatz vorgeschlagen. Und dann kommen wir noch in den nächsten Bereich. Also jetzt sind wir mit der Überschrift Euthanasie verbunden. Euthanasie heißt ja sozusagen der Gnadentod. Und das ist ja eigentlich nichts, was man tatsächlich damit verbindet. Aber es wurde damit ja schön geredet. Und es ist so, dass jetzt Behinderte, arme, kranke Menschen, Menschen anderen Glaubens, Menschen anderer Sexualität zu Versuchsobjekten degradiert worden sind und im Zuge des Euthanasieprogramms zu 100.000 sterilisiert und getötet worden sind. Und in den 30er Jahren gab es das erste Mal auch das Thema Erbkrankheit und Behinderung und es gab dann ein Erbgesundheitsgesetz. Also, dass Menschen, die eben behindert sind, sich besser nicht fortpflanzen bzw. sterilisiert werden. Auch das äußerst fragwürdig. Diese Zwangssterilisation für Menschen mit Behinderung wurden im Nachkriegsdeutschland abgeschafft, aber erst 2007 als gesetzeswidrig anerkannt. Also in den Nürnberger Prozessen gab es wenige Ärzte, Ärztinnen, die sozusagen wegen dieses Euthanasieprogramms verurteilt worden sind. Und mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die 1948 entstanden ist, berücksichtigte man auch immer noch nicht Menschen mit Behinderung. Erst in den 1990er Jahren wurden Kinder mit Behinderungen in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen mit einbezogen.
Hast du 1990 gesagt? Das ist ja 30 oder 40 Jahre erst her.
Ja, und 2007 ist noch kürzer her.
Krasse Scheiße.
Ja, es ist wirklich so. Es ist krass. Ähnliches ist im psychiatrischen Setting passiert. Da waren sie mühe schneller, aber Menschen mit Behinderung, egal ob psychisch, geistig oder körperlich, die haben noch sehr viel länger durchhalten müssen, bevor sie tatsächlich Rechte zugesprochen bekommen haben. Genau. In der DDR und in der BRD, parallel sozusagen, ist es so, dass man versucht hat, also gerade in der DDR, hat man versucht, alle Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt einzubinden. Macht ja auch Sinn, die DDR ist eine Planwirtschaft gewesen, da braucht man auch jeden Mensch, der arbeitet, ob mit Behinderung oder ohne. Das heißt, die DDR hat natürlich aus anderen Gründen heraus Menschen es aber mit Behinderung ermöglicht, jetzt zu arbeiten. Die Gründe seien ja fraglich, aber immerhin. Und es gab dann jetzt auch Sonderschulen, man konnte dann sogar auf Regelschulen wechseln. Es gab jetzt auch Pflegeheime für Menschen mit Behinderung, vor allem eben auch für Kinder, so dass die Eltern arbeiten gehen konnten. Also auch wieder fraglicher Grund, aber immerhin etwas geschaffen. Und in der BRD war es so, dass kriegs- und arbeitsverletzte Menschen oder auch behinderte Menschen in speziellen Werkstätten arbeiten, dass Sonderschulen da waren und es Berufsförderungswerke gab. In den 60er Jahren mal Selbsthilfeorganisationen, wie zum Beispiel Aktion Sorgenkind, heute heißt es ja Aktion Mensch, die durch Spenden für bessere Bildungsbedingungen sorgen. 10 Jahre später, also dann in den 70er Jahren, entstand wie in den USA oder in Großbritannien die Behindertenbewegung. Und sie haben jetzt endlich dafür gesorgt, dass das Wort Krüppel als Stigmatisierung sozusagen betitelt ist und dass behinderte Menschen keine Mitleidsobjekte sind. Und 1994 gab es dann ein Verbot von Benachteiligung aufgrund von Behinderung im Grundgesetz. Also bis 1994 durften Menschen benachteiligt werden und danach wurde es verboten. Es hat mit Sicherheit aber auch noch mal ein paar Jährchen gedauert, bis sich das endlich durchgesetzt hat.
Ich glaube, es ist immer noch nicht gut durchgesetzt.
Nein, darum machen wir ja auch die Folge, darum haben wir auch Josephine hier. Wir sprechen ja nachher nochmal drüber, wie es läuft. Und wie sieht's heute aus von 1994 bis heute? Also auch André hat ja immer so ein bisschen was erzählt. Und es sind weiter auf jeden Fall Gesetzesänderungen erfolgt, dass Menschen mit Behinderung mehr Rechte erhalten, vor allem im Baurecht in Bezug auf Rente. Es gab jetzt ein Sonderschulsystem, das durch Förderzentren ergänzt worden ist. Und auch Menschen mit geistiger Behinderung hat man mehr gefördert, sodass sich selbstbestimmtes Leben in dem Netzwerk Mensch sozusagen besser entwickeln konnte. Und allmählich haben wir eine neue Perspektive, Es ist die Gesellschaft, aber immer noch die Menschen behindert, dass die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland immer noch erschweren. Zum Beispiel gibt es seit 2002 das Bundesgleichstellungsgesetz zum Thema dazu, also dass alle gleichgestellt sind, Frauen, Menschen mit Behinderung und Männer. Und andere, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Und auf internationaler Ebene seit 2008 gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention, die dann auch den Begriff Inklusion formuliert hat und wie man dann sozusagen Inklusion auch durchsetzt. Und diese UN-Behindertenrechtskonvention, die überprüft dann eben immer, wie setzen es die Mitgliedstaaten um, und Deutschland setzt es ja auch um. Und wie, das können wir ja nachher noch mal ein bisschen besser diskutieren. Aber das war jetzt so erstmal der kurze geschichtliche Hintergrund zum Thema Behinderung und wie sozusagen es jetzt hier so aussieht. Habt ihr dazu erstmal Meinungen oder so?
Krass, ich finde es einfach nur krass, dass seit 2008 einfach erst so richtig Behindertenrechte und Inklusionen sind, so wie das 2016 ja dann Bundesteilhabegesetz erst kam. Das ist alles noch gar nicht lange her. Ja, das ist irgendwie verrückt und das ist ja auch noch nicht gut. Ja, wir sind ja bei weitem noch nicht gut in Deutschland, was die Inklusion angeht. Fängt schon beim Bahnfahren an. Stimmt's, Josephine?
Ja, stimmt. Auch, dass man jetzt immer die Assistenz wieder begründen muss. Also ich habe auch einige Freunde, die erzählen mir dann auch, was sie jetzt wieder begründen müssen und warum, oder fragen mich oder so, obwohl ich da auch längst nicht alles weiß. Ich war tatsächlich auch ein Jahr lang in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Leider habe ich eine erwischt, das weiß man ja vorher nicht. Die war wirklich schlimm. Also da kann man jetzt nicht, also die leichte Sprache. Einmal die Woche war wirklich schön. Das war aber auch schon wieder ein anderer Stadtteil, zum Glück. Aber ich bin da tatsächlich eine Stunde länger geblieben, weil ich dachte, ja nee, sonst bin ich da wieder zurück. Und die mit Behinderungen, das ist auch einerseits schön, aber auch komisch, die haben das eher verstanden als die Anleiter. Die kamen dann halt zu mir, egal was sie wollten. Aber das war auch schlimm, weil die haben, also einerseits war es halt schön, aber es war auch schlimm. Die wollten teilweise medizinisch irgendwas wissen oder wie sie da weg können oder dass sie eh nicht weg können oder. Und meine Mittagspause war eigentlich eher so, den anderen zuhören und beraten. Und die Anleiter, die theoretisch mehr beraten müssen als ich, haben die allermeist, außer zwei, drei, es nicht. Und in der Gruppe, die ich hatte oder wo ich war, hatte ich ja gar nicht, da war es nur eine Anleiterin, die das gemacht hat, was sie eigentlich tun soll. Die Krankenschwester schon mal nicht. Irgendwann hat sie mir auch mal das Telefon in die Hand gedrückt, weil irgendeine Gruppe angerufen hat. Und die Anleiterin, das werde ich nie vergessen, das habe ich auch irgendwie noch in mein Tagebuch geschrieben, als wäre es gesagt, ja gut, dass du rangehst.
Meine Güte, du hast ja ein paar Storys drauf.
Ja, und ich habe halt das eigentlich Schlimme war, ja, ich habe ja wirklich geweint und die Agentur bearbeitet. Die wollte mich ja gar nicht beraten, weil sie meinten, also, nee, entweder ein Berufsbildungswerk und sonst wissen wir auch nichts. Mit dem Herzfehler stimmt ja auch. Also ich schaffe ja nicht lange am Stück. Und es gibt dazu ja auch Hilfen, aber die weiß keiner oder wenige. Und am Ende habe ich selber gekündigt. Dann musste ich mir halt frei nehmen, dann an der Abendschule anmelden. Und ja, aber so die Schulbegleitung könnte theoretisch auch die Werkstatt beantragen oder mit mir zusammen. Das haben sie nicht gemacht, sondern meine Eltern, also Mama und Papa, muss man dazu sagen. Jetzt nicht nur meine Mama, sondern auch Papa. Aber im Grunde meine Mama und Papa und Schwiegermama mussten das dann halt irgendwie alleine.
Wahnsinn, okay.
Also Um nicht einfach nur wieder Wahnsinn zu sagen, ziehe ich aber auch ganz viele Informationen raus, was sich alles noch ändern muss. Zum Beispiel diese, dass man nicht ständig neu beantragen muss oder sich rechtfertigen muss für die Assistenz oder dass eine bessere berufliche Eingliederung braucht. Es gibt ja genug Jobs auch, die man machen kann, ja. Heutzutage sowieso mit der Technik im IT, Homeoffice oder sonstigen, ja. Das ist halt auch einfach verrückt. Und die wenigsten Arbeitgeber wissen ja auch, dass es Förderungen dafür gibt, wenn man behinderte Menschen angestellt hat und dass dann auch Behindertenrechtsvertretung und dass man dann auch die Hilfsmittel und die Assistenz und alle die fördert bekommt, sodass der Arbeitgeber ja eigentlich für einen behinderten Menschen, den er einstellen muss, nur 60% bezahlt. 70% bezahlt. Und die 30% fördert ja dann der Staat hinzu, sodass man da ja in Anführungsstrichen ja auch immer Geld spart für eine Vollzeitkraft. So. Und das ist alles irgendwie. Ja, die wenigsten trauen sich daran und da denken, die sind andauernd krank oder so. Die Vorurteile sind ja auch alle immer noch immens groß. Und aus ihren Geschichten ziehe ich aber auch, dass sie, also du bist so widerstandsfähig, Josephine, und du kannst so stolz sein auf das, was du erreicht hast und dass du immer wieder aufstehst und für deine Dinge kämpfst, das ist echt beeindruckend.
Also mein Freund meinte, mit den Prozenten wäre es andersrum. Ich habe keine Ahnung, ob das immer so ist oder warum, wieso. Also mit den Förderungen waren das von den Prozenten her andersrum, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung.
Also das ich glaube, weiß auch nicht, ob die Liane einen Zahlendreher drin hatte. Ich weiß es gerade nicht. Liane, also es ist ja so, dass der Arbeitgeber 30% zahlt und der Staat 70.
Genau.
Aber nur in den ersten 2 Jahren. Danach muss 100% gezahlt werden. Aber dennoch kann der Arbeitgeber bestimmte Fördermittel abrufen und kann darüber auch sehr viel machen. Also es liegen da auch teilweise Millionen brach, damit bestimmte Gebäude, Toiletten oder so behindertengerecht umgebaut werden können. Aber was man dazu eben braucht, ist ein Mensch mit Behinderung, damit man das auch umbauen kann. Und wenn Arbeitnehmer keinen einstellen, dann können sie das Geld natürlich auch nicht abrufen, gegebenenfalls auch nicht das Gebäude verändern, ne?
Also ich weiß, dass eine Gemeinde, jetzt nicht in Bielefeld, aber in der Nähe, da hatte ich direkt Teilzeit gesagt, auch im Vorfeld. Und dann haben sie gesagt, nee, also auch ein bisschen merkwürdig, die haben ja auch zum Vorstellungsgespräch angemeldet oder eingeladen. Und dann wussten sie nicht so genau, dass ich Teilzeit möchte oder bräuchte. Haben sie irgendwann gesagt, dass ich das ja nicht entscheide, ich so doch, das darf ich wegen der Behinderung. Und meine Stiefmama meinte im Nachhinein, ob der aber eigentlich klar, dass sie dich nicht haben wollen. Obwohl du ja nur gesagt hast, du hast sogar gesagt, du organisierst dir noch einen Fahrdienst. Also hätten sie das ruhig mal machen können, auch mit Teilzeit. Aber ab da meinte, wie gesagt, meine Stiefmama im Nachhinein war klar, dass sie dich haben wollen.
Okay.
So viel zu dem Gesetz, dass man eigentlich ja bevorzugt bzw. gleichgestellt ist und so weiter und so fort. Ja, also.
Ja. Und das war auch nicht weit weg. Also manchmal versteht man es ja noch, wenn man sagt, der Fahrdienst ist viel zu teuer oder zu weit weg oder wie auch immer. Es war wirklich nicht weit weg. Und dann müsste ich halt in der Zeit zu meinem Papa ziehen und zu meiner Schwiegermutter. Mama, aber das hatten wir halt auch im Vorfeld überlegt oder innerhalb der 2 Wochen, weil man hat ja dann so einen Einstellungstest, da muss man nochmal warten und in der Zeit überlegt man ja auch. Und das wäre, also im Sommer wäre ich da vielleicht sogar mit dem Bus hingekommen, obwohl nee, der Stadtteil war ja gar nicht so, da ist eine direkte Linie dahin vor, aber das hätte schon funktioniert, also.
Also du guckst trotzdem immer mal für dich, was gibt es so für Möglichkeiten und es wäre schön für dich, bisher nicht. Und jetzt müssen wir kurz nochmal eine Pause machen und uns nochmal einloggen, okay? Das
ist sinnvoller, weil es sind nur noch 10 Minuten und wir lesen ja noch den Fall vor, machen noch kurz die Analyse und so. Genau,
von dem her dachte ich. Und genau. Und Josephine, wenn wir wieder reinkommen und Liane auf den Knopf gedrückt hast, kannst du ja gerne auf die Frage antworten. Alright, dann gehen wir alle mal raus und sehen uns gleich wieder. Ja, Josephine, genau. Also du suchst so ein bisschen nach Möglichkeiten, bist aber auch erstmal gut ausgelastet wahrscheinlich mit so den Buchungen und den Besuchen in den Pflegeschulen, richtig?
Also im Moment suche ich jetzt keine Ausbildung, Aber so direkt, so nach der Realschule oder Abendrealschule habe ich schon besucht, weil der Schulleiter war ja auch so nett. Abitur nachmachen habe ich kurz probiert, war schwieriger als gedacht. Und die Schulleitung war auch längst nicht so toll wie die davor. Muss man leider auch so sagen, obwohl die ja auch intern so eine Übergabe haben, aber die Schulleitung hat erst erzählt. Ja, und das ist kein Problem. Und als ich da war und unterschrieben hatte, war plötzlich nach 2 Wochen wieder, ja, so viel.
Okay, ich habe noch eine andere Geschichte mitgebracht von einer echten Geschichte. Die habe ich aus dem Inklusives Arbeitsleben Rubrik Menschengeschichten. Die würde ich mal vorlesen und dann haben wir noch mal einen Vergleich zu Josephine, beziehungsweise haben wir mal kurz in zwei Perspektiven reingeschaut, was immer noch viel zu wenig ist für das heutige Leben. Für den Küchenleiter liegt der Schlüssel zum Erfolg in der gegenseitigen Offenheit. Wer unvoreingenommen an die Sache herangehe, werde das Arbeiten mit und Ausbilden von Menschen mit Behinderungen nicht richtig bereuen. Sein Fazit aus vielen Jahren im Job: keine Vorurteile haben, einfach machen, loslegen und gucken, wohin die Reise geht, damit habe ich nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und die gemeinsame Reise gestaltet sich für alle Beteiligten als Gewinn. Elli Jorg, eigentlich Auszubildende in einer anderen LKS-Küche in der Lernergo, hilft gerade an einem neuen Standort aus. Ich bin immer die Erste, berichtet die 20-Jährige, die mit einer Zerebralparese lebt. Sie hilft, den Alltag in der Küche vorzubereiten. Sie startet die Öfen, backt die Brezeln, eine unerlässliche Stütze für die neue Küche. Sind die SchülerInnen zufrieden, ist die Auszubildende es auch. Wenn man Kinder sieht, wenn die anderen anstehen zum Essen, das ist glücklicher und wie sie sich auch freuen. Diese Freude ist auch das Highlight ihres Arbeitstages. Mittlerweile ist sie im letzten Ausbildungsjahr und fühlt sich sehr wohl. Das Team sei nett und hilfsbereit und jeder habe Gelegenheit, sich kreativ in der Küche und in der Essensplanung einzubringen. Außerdem nahmen die Vorgesetzten sich Zeit für alle MitarbeiterInnen. Das sei für das Gelingen der Ausbildung unerlässlich, deren guter Verlauf Elli auch für die Zukunft positiv gestimmt. Dann bin ich ausgelernt und ich habe auch schon Erfahrungen gesammelt. Noelle, ebenfalls 20, heute zur Aushilfe in der Lernergo, schlägt ähnliche Töne an. Der Auszubildende mit Konzentrationsstörung wollte sich früher in der Gastronomie bewerben und über eine berufsvorbereitende Maßnahme bei einem Bildungsträger fand er schließlich einen Weg zu diesem speziellen Service. Die Arbeit macht ihm Spaß, denn hier kann er sich kreativ ausleben. Er kocht für sein Leben gern. Ein besonderes Faible habe er für das Würzen und vegetarische Gerichte. In der Ausbildung sieht er einen wichtigen Baustein für seine Zukunft. Ich will mich selbstständig machen, offenbart er grinsend. Vielleicht auch mit einem Restaurant. Nach vielen Jahren als inklusiver Ausbilder überwiegen für Küchenchef Schlepper klar die positiven Seiten. Wer sich auf die Jugendlichen einlasse, finde sich später in einem Team wieder, das von starkem gegenseitigem Vertrauen geprägt sei, das motiviere. Es kommt oft vor, dass junge Menschen sich nach der theoriereduzierten Ausbildung zum Beikoch auch in die Vollzeitausbildung wagen. Frank Schlepper begleitet sie dann mehrere Jahre lang. Diesen Weg ein Stück mitzugehen und am Ende zur bestandenen Prüfung zu gratulieren, das sind die größten Erfolge. Zwei kurze Einblicke, einmal Lernstörung, einmal Zerebralparese. Aber die beiden haben einen Weg in die Ausbildung gefunden, zumindest in eine Hilfsausbildung. Und dafür gibt es ja auch ein paar Stätten. Habt ihr schon mal Gedanken oder Meinungen zu der Geschichte?
Auch eine sehr krasse Geschichte auf alle Fälle. Und Zerebralparese ist ja auch gar nicht so unselten unter den kindlichen Behinderungen. Ansonsten ist es vielleicht auch ein Fachbegriff, den wir erklären sollten, so der Zuhörerschaft. Ansonsten waren jetzt keine großartigen Fachbegriffe dabei. Ich denke, der Rest müsste relativ selbsterklärend sein und auf alle Fälle auch ein schönes, inklusives, inkludiertes Beispiel.
Ja, habe ich jetzt auch speziell so ausgesucht. Genau. Also eine Zerebralparese, die kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. Es heißt an sich erstmal frühkindliche Hirnschädigung, die Aktivitätseinschränkungen mit sich bringt. Und diese Aktivitätseinschränkung, die kann 5% sein, die kann 10% sein, 25%. 100% sein, aber sie kann auch 75% oder 80% schwer sein, je nachdem, wie stark die Schädigung ist. Und dadurch hängt ja dann eben auch ein Behindertengrad ab, dadurch hängt vielleicht ein Pflegegrad mit dran und dadurch hängt dann eben auch Förderung mit dran.
Sehr gut.
Jetzt falle ich dir mal heute ins Wort, Liane, gibt's ja gar nicht. Ein bekannter Schauspieler, der Zerebralparese hat, naja, bekannt weiß ich nicht, aber alle, die Breaking Bad Fans sind, Breaking Bad ist ja eine Serie, wo der Vater zum Drogenhersteller wird, um seinen Lungenkrebs zu finanzieren. Und in der Serie hat der Hank, so heißt er, glaube ich, einen Sohn. Und in dem Film hat er Zerebralparese. Und der Schauspieler hat auch im Real Life Zerebralparese und ist auch in mehreren Serien und kleinen Filmchen schon zu sehen gewesen und auch immer mit Schwerpunkt, dass er auch seine Krankheit sozusagen mitbringt und in die Rolle mit integriert.
Ach, Kick, hätte ich jetzt ja nicht dran gedacht. Ich dachte, wie meinst du? Was meint sie denn jetzt? Wäre mir jetzt gar nicht eingefallen als Schauspieler oder so. Aber Josephine möchten wir noch hören zu der Geschichte.
Ja, ist auf jeden Fall gut, wobei, wie sag ich nochmal, reduzierte Ausbildung heißt ja oft auch nur ein Berufsbildungswerk, könnte also auch schon wieder schlecht sein.
Nicht völlig anerkannt, nicht vollständig anerkannt dann, ja.
Ja, oder man erwischt auch leider ein schlechtes Werk. Das kann ja auch sein, ne? Also genau. Wir haben ja überall Fachkraftmangel und auch qualitative Unterschiede in der Pflege oder in der Betreuung. Und ich vermute, das ist bei euch, also in der Lebenshilfe, nicht anders.
Also ich persönlich war da nicht, aber ich kenne ja schon einige dafür, dass ich auf einer Förderschule war, teilweise nicht durchgehend. Muss man leider. Also manche wollen ja auch gar nicht nehmen, weil sie dann schon wieder zu viel Pflegen brauchen oder so. Das, ja.
Die dann nicht in die Gruppe passen, ne?
Ja.
Ach, verrückt. Ja. Und das sind ja dann auch manchmal, also jetzt hier Beikoch ist ja nur ein Assistenzberuf, ist ja kein richtiger abgeschlossene Berufsausbildung, die gesetzlich geschützt ist mit der Berufsbezeichnung und so weiter und so fort. Von dem her ist man ja dann irgendwie wieder in so einer Assistenzschiene, was ja auch irgendwie doof ist.
Ja. Und bevor mich gleich unsere ZuhörerInnen steinigen, der Breaking Bad hieß natürlich nicht Hank, sondern Walter White. Hank war der Polizist, der ihn verfolgt hat. Aber nur in case, dass es jetzt einen Shitstorm gibt oder so.
Ach Gott, wegen sowas? Nein, Quatsch.
Weiß man doch nie.
Also, weiß man nie. Ich kannte die Folge oder die Serie gar nicht.
Okay.
Ich gucke ja meist eher so Dokumentationen und so.
Sehr gut.
Vielleicht sollte man auch sagen, was man tun kann, wenn man sich in der Werkstatt nicht wohlfühlt. Also ich weiß auch längst nicht alles. Ich habe ja jetzt auch nicht Sozialarbeiterin studiert. Aber
könnte aber zu dir passen.
Ja, definitiv.
Könnte zu dir passen.
Ja, man muss halt, also ich weiß es nicht, aber ist halt insgesamt schwierig, wo man sich da hinwenden könnte.
Aber ja, du wolltest sagen, was man tun kann, wenn man nicht in eine Werkstatt oder sowas möchte. Hat es gerade angesetzt.
Also entweder, wenn man da nicht hin möchte oder wenn man wieder weg möchte, gibt es eindeutig zu wenige Beratungsstellen. Auch wegen der Assistenz. Da sind zwar jetzt die EUTB, das ist ja einzelunabhängige Teilhabeberatung. Aber selbst da hatte ich einmal richtig positiv und einmal auch, das passte irgendwie nicht. Also die waren total nett, aber dadurch, dass ich ja mehrere Sachen bräuchte, war es dann schon wieder schwierig. Genau, aber was ich noch sagen kann, bei dem Münchner Intensivkongress gibt es eine Online-Gruppe nur für Beatmung.
Das ist gut.
Das ist wirklich super und auch teilweise auch besser, weil wenn dann alle beatmet sind, sind ja manche Themen schon nochmal anders.
Das stimmt. Wunderbar. Tolle Ergänzung. Wollen wir in die Analyse gehen? Ganz kurz und knapp, so dass wir eine knackige 10-minütige Fix-Analyse machen. Dann brauche ich vielleicht gar nicht zusammenfassen.
Ja, genau. Also wir sprechen ja jetzt, wie gesagt, auch, wir haben jetzt hier so drei kleine Geschichtchen und die zwei kleinen Geschichtchen sind ja einfach nur noch mal zur Ergänzung da und jetzt können wir ja mal allgemein einfach das sehr allgemein halten auch, ne, weil wir ja gar keine richtige Problemdarstellung in dem Fall haben.
Naja, aber im Kompetenzbereich.
Bereich 1, ja.
Genau, also da hättest du ja auf alle Fälle schon das Rollendefizit und Rollenproblem der Person und du hast auch das Inklusionsproblem und du hast auch ein Coping-Problem sozusagen. Du hast ja wieder sehr viele psychologische und emotionale Pflegeprobleme von Scham, Angst und ähnlichem Wissensdefizit. An wen wende ich mich? Wie kriege ich Hilfe? Wo sind Beratungsstellen und so weiter? Das sind schon so die Sachen, die jetzt hier so vorscheinen. Trotzdem.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall, genau.
Und
ja.
Kompetenzbereich 2 wäre ja dann gleich wieder kommunizieren und beraten zu all dem. Wir als Pflegekräfte, Pflegefachkräfte der neuen Ausbildung müssen wissen, was Inklusion ist und auch dazu beraten oder weiterleiten können. Wir müssen beraten können zu Coping und Resilienz und zum Wissensdefizit und genau. Also.
Ja, genau. Also wir müssen einfach auch wir sollten kein Wissensdefizit haben, was für Arten von Einschränkungen es gibt. Ne? Das ist schon mal ganz wichtig. Und dann eben auch, wenn wir jetzt bei der Beatmung sind, genau, oder auch spezielle Kommunikationsstrategien haben, wenn Menschen vielleicht auch eine geistige Einschränkung haben.
Genau, da hat man ja gute Kommunikationstechniken mit dem Paraphrasieren oder kürzer die Sätze machen, sich bestätigen lassen, dass es verstanden wurde und nochmal nachfragen ist immer gut, auch bei nicht geistig eingeschränkten Menschen, weil wenn man krank ist oder eine Diagnose bekommt, sind ja viele so auch im Rausch, dass sie gar nicht richtig zuhören, wenn man anfängt, irgendwas aufzuklären, sodass man immer auch mal gut zwischendrin nachfragen sollte, ob alles verstanden wurde und ob derjenige das nochmal wiederholen kann, was gerade erklärt wurde. Immer eine gute Kommunikationstechnik, würde ich sagen.
Ja, also man muss schon die individuelle Leistungsfähigkeit des Menschen vor sich identifizieren und eben danach auch handeln können. Ja, das ist schon mal ganz wichtig.
Bei Kindern ja auch nochmal anders sozusagen.
Ja, und bei Kindern spielen die Eltern wieder eine ganz große Rolle.
Genau.
Josephine.
Also was man ja noch sagen kann mit der Beatmung, wenn ich zu schlapp bin, kann ich ja auch nicht so viel reden, aber es gibt zum Beispiel auch zu wenig Kommunikationstafeln. Symbole. Letztes Mal hatte meine Mama mir selber eine gemacht, weil sie auch an der Förderschule arbeitet. An verschiedenen zwar nicht gleichzeitig, aber erst seit 10 Jahren an der, dann an einer anderen. Und ich früher auch gar nicht sprechen konnte. Lange. Aber man muss sagen, bei mir zum Beispiel letztes Mal hatten die das auch überhaupt nicht. Oder dachten, ich wäre zu durcheinander. Und ich zum Beispiel bin von der Körpergröße auch kleinwüchsig. Ich bin da, habe ich auch bei Reha-Care noch mal gefragt. Ich bin da auf der Grenze. Also ich bin gesetzlich. Das ist, glaube ich, unter 1,50 Meter. Aber wenn man das nochmal extra haben möchte, 1,40 Meter. Und ich bin 1,38 Meter, wobei mit der Skoliose noch kleiner wieder, auch wenn ich eine Stange habe, sieht man es leider schon wieder sehr. Und genau, bei mir, ich brauche eigentlich alles 1-2 Nummern kleiner, egal was. Und dann wissen die das nicht. Also entweder haben sie auch gesagt, nee, also ich will jetzt nur meine Lieblingsfarbe haben, zum Beispiel. Und hinterher kam natürlich raus, nein. Ich hatte recht. Oder.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich tippe auf Rot.
Ja.
Echt? Schön. Herzlich willkommen im Club. Ich mag auch Rot ganz doll.
Hellgrün ja auch.
Hellgrün. Ja, sieht man an deiner Wandfarbe.
Stimmt, ja. Ja, bei meinen Zugängen zum Beispiel, es ist ja, dass nur gelb passt und dann sagen sie nur. Nee, also ich will jetzt nur meine Lieblingsfarbe haben. Also nein, dann passen doch alle nicht. Ja.
Verrückt.
Oder das ist
eine sehr gute Ergänzung. Trachealkanülen und beatmete Patienten brauchen Kommunikationsmittel, Kommunikationstafeln oder was zum Aufschreiben. So, manchmal reicht ja auch Zettel und Stift. Oder es gibt natürlich auch spezielle Kommunikationsmittel. Man kennt es natürlich von Saarschnell, wie heißt er? Ach, der berühmte Physiker, der hat doch immer seinen Sprachcomputer dabei gehabt.
Ja, das wollte ich gerade fragen, ob du auch schon digital unterwegs bist.
Genau. Hast du einen digitalen Sprachcomputer, einen Computer, den du mitnimmst, der dich unterstützt?
Also meistens brauche ich den ja gar nicht. Ich hatte früher einen, da war ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich noch während Kindergarten und Grundschule. Im Moment brauche ich eigentlich keinen, außer halt zwischendurch. Das eine Mal hat meine Mama einen ausgeliehen an der Förderschule.
Ja, ist ja nicht schlimm, aber ansonsten benutzt du ja bestimmt dein Handy ganz normal mit verschiedensten Apps und bist ja bestimmt auch digital affiner, oder?
Je nachdem, wie fit ich so war, auch. Aber ja, also, aber zum Beispiel atme ich auch schneller als andere. Da haben sie letztes Mal gesagt, ich wäre zu durcheinander.
Ach, na ja, das ist eine blöde Einschätzung gewesen, eigentlich.
Ja.
Wollen wir mal rüberwandern?
Nein, das Ende war ja, dass die Herzfrequenz so schnell war. Und es keiner gemerkt hat. Oder dachten, es wäre halt wegen der Muskelschwäche oder so.
Ja.
Also durcheinander also bist du ja auf keinen Fall.
Nö, aber das ist eine gute Überleitung in unseren nächsten Bereich, nämlich das interdisziplinäre Team. Wenn alle nicht richtig bemerken, was los ist, dann hat das interdisziplinäre Team versagt. Und im Bereich Menschen mit Behinderung ist das interdisziplinäre Team auch riesig.
Kompetenzbereich 3 heißt es bei uns ja dann auch.
Genau,
und ja, Wahnsinn. Richtig. Es gibt ja spezielle Trachealkanülentherapeuten, es gibt Beatmungstherapeuten, die spezial weitergebildet werden. Bildet ihr doch auch aus, oder? Ne?
Ja, die bilden wir aus. Deshalb habe ich ja Josephine auch gefragt. Also ich werde da wirklich nachhaken, ob ihre Expertise bei uns mal gefragt ist.
Ja, also es war ja schon mal so, mehr als einmal. Da wurde ich dann ja zu viel geblockt, also zu doll.
Ja, das macht schön an Druckstellen in der Luftröhre.
Ja.
Also manchmal entblocke ich mich dann ja selber, aber ja auch längst nicht immer. Und das kann ja auch nicht jeder. Aber dann zwar irgendwann habe ich gesagt, ja, ich muss dann ja kleine Spritzen verstecken. Mama so, was? Warum verstecken? Ja, in Notfällen muss ich mich ja wieder alleine entblocken. Mama so, wie alleine? Wahnsinn. Ja, macht das nicht der und der? Nö, glaube ich nicht.
Ja, das ist halt immer der Unterschied zwischen einer Assistenzkraft, die keine richtige Pflegefachkraft ist, und welche, die eine dreijährige examinierte Ausbildung hat und nochmal 2 Jahre Beatmungstrainerschein oder Heimbeatmungstherapeutin ist und so. Die haben ja viel mehr Wissen. Die sind ja 5 Jahre spezial ausgebildet. So, und denen würde das garantiert nicht passieren, um mal
für uns, glaube ich, nicht. Nee,
denen passiert das sogar noch mehr, weil meine Assistenz fragt mich und die fragen mich halt nicht.
Okay, oh Mann. Ja, also interdisziplinäres Team, Atemtherapeut. Anne, wir haben ganz normale Pflegefachkraft, wir haben wahrscheinlich mehrere Fachärzte, Neurologen, Lungenfacharzt, das wahrscheinlich schon mal. Wir haben wahrscheinlich Ergotherapeuten, Logotherapeuten, Physiotherapeuten. Ich bleibe jetzt mal kurz in der männlichen Form, wenn das in Ordnung ist, weil ich sonst gerade noch nicht so gut denken kann. Wir haben auch bestimmte HeilerziehungspflegerInnen.
Orthopäden, Orthopädinnen, beziehungsweise für die ganzen Hilfsmittel, ja, Spezialrollstuhl.
Sanitätsfachangestellte, ja. Genau. Da muss auch ein riesen Fachwissen da sein. Also das ist, glaube ich, eine der größten Baustellen. Dann haben wir den medizinischen Dienst, der sich wahrscheinlich immer mal mit einklingt. Wir werden, ich weiß nicht, Josephine, Logotherapie, hattest du noch eine spezielle Sprachtherapie oder hat das die Logopädin mitgemacht?
Ja, also Logopädin, ja. Wobei ganz früher als ich 2 Jahre alt war, war das halt noch gar nicht so bekannt. Und einer, das wusste ich halt, hat meine Mama irgendwann erzählt und meinte auch erstmal bei mir, man könnte da nichts tun, weil es halt vor 20 Jahren noch gar nicht so weit war.
Ja, das ist krass. Hat man dir eigentlich mal eine Prognose gegeben? Hat man deiner Mama gesagt, wie alt du wirst?
Also eigentlich schon nach der Geburt, dass ich sterbe, obwohl es ja vor der Geburt noch gar nicht bekannt war bei mir. Irgendwann dann halt nicht mehr.
Also interdisziplinäres Team sind wir auch durch. Und das Thema Sterben ist ja auch eine gute Überleitung in den Kompetenzbereich.
Na, erste hier. Hilfe würde ich da auch noch einsortieren im Kompetenzbereich.
Erste Hilfe, du hast vollkommen recht. Die ganze Behandlungspflege, die Durchführung. Genau. Also bei dir gehört ja auf jeden Fall Trachealkanülenwechsel dazu. Du musst auch wahrscheinlich extrem auf die Mundpflege achten. Nimmst du denn noch Medikamente? Also du darfst immer Nein sagen oder nicht antworten, weißt du, aber nimmst du auch noch mal andere Medikamente? Vielleicht die symptomatisch ein bisschen was lindern, wie zum Beispiel Muskelrelaxanz oder so?
Nee, tatsächlich wegen dem Herzfehler schon. Aber mit der Muskelschwäche nicht. Weiß ich auch nicht so genau, aber nee, dann nehme ich. Weiß auch nicht, warum nicht, aber.
Nö, muss ja auch nicht. Meistens behandelt man ja so Erkrankungen, die ohne klare Genese, also ohne klare Herkunft, eher so symptomatisch, wenn du zum Beispiel Muskelschmerzen hättest, könnte man da was helfen, was machen. Oder wenn du Kontrakturen hättest oder Spastiken, könnte man was geben. Aber wenn du da nichts hast, musst du ja auch nicht noch zusätzlich eine Tablette schlucken. Passt ja auch, ne?
Also vor der Herz-OP und auch danach, das weiß ich noch. Da, also ich hatte ja mehrere Herz-OPs. Aber die letzte, das war ja dann auch keine Kinderklinik. Da hatte ich auch Atemnot und habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, ob vorher oder hinterher, aber so immer palliativ geguckt. Und ich weiß nicht, also im Nachhinein würde ich sagen, da haben die gar nicht so sehr, also wussten sie immer nicht so genau.
Okay.
Weniger ist manchmal mehr, oder? Weniger ist doch manchmal mehr. Man muss doch nicht so viele Tabletten schlucken.
Ist auch egal.
Ich weiß nicht.
Hast du Schmerzen?
Wie das so ist. Nee, ich weiß nicht, wie das so ist. Okay. Wenn man Atemnot hat, da könnte man ja schon theoretisch mal was tun. Aber da 2021 ist dann für mich auf jeden Fall nicht passiert. Meine Mama kann dann halt oder soll dann halt beuteln.
Na gut, das nimmt ja auch ein bisschen Druck. So, weil man dann beutelt, dass das Gerät und die Lunge sich wieder besser belüftet. So, und bei Schmerzen kann man schon auch mal was machen. Also wir nehmen ja auch Kopfschmerztabletten, wenn wir Kopfschmerzen haben und so. Aber ansonsten ist, glaube ich, im Zweifel auch immer weniger ist mehr. Man muss ja nicht 100.000 Tabletten nehmen.
Nee, wer weiß, was auch noch kommt. Ne? Also im besten Falle werden wir alle richtig alt und dann kommen schon von alleine irgendwann mal ein paar Tablettchen dazu.
Ja, das ja.
Genau.
In meinem Fall soll man ja den Pieb erhöhen. Also muss man ja sagen, da muss man halt vorher fragen. Wobei, in meinem Fall ist das so speziell. Also eine Klinik meinte nur, das kann Mama ja machen. Und die Fragen, die ich hatte, wusste halt keiner.
Ja, du bist halt einfach auch schon zu sehr Expertin bei dir selbst. Ne? Das ist. Und wenn man dich da nicht fragt, ist man selber schuld. Das,
Nach all den Jahren, also ist ja auch. Verständlich.
Aber ist ja schon so, dass ich auch Fragen hatte insgesamt. Und die letzten Male halt keiner so richtig
eine Antwort hatte. Okay.
Wollen wir zum Recht übergehen?
Ja, wir gehen mal in den rechtlichen Bereich, weil der relativ groß ist. Also empfinde ich, ne? Also das Thema palliative Pflege gehört da rein. Das Thema Sterben, Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe gehört da rein, was ja früher sehr viel mit dem Behindertengesetz in Gesprächen immer war. Wir haben den Pflegegrad hier, wir haben den Behindertengrad hier verordnet, wir haben hier die kompletten Hilfsmittel, alles, was man zum Umbau braucht, hier verortet. Also der rechtliche Bereich ist extrem groß und man braucht hier ein extrem großes, vielseitiges Wissen. Oder man kennt die Anlaufstellen.
UN-Behindertenrechtskonvention, auch Inklusion, muss man ja erklären können als Definition. Und was die UN-Behindertenrechtskonvention sagt und Gleichstellungsgesetz, so. Und so weiter und so fort. Und wie heißt das andere? Warte, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, Bundesteilhabegesetz oder Teilhabegesetz sagen, was ja dann auch eher in der Rentenversicherung oft verortet ist, dass man Teilhabe oder Hamburger Modell oder eine Kur und so weiter bekommt oder eine Umschulung bekommt und so weiter. Das wird ja oft über die Rentenkasse dann gemacht. Also mega viel und auch echt, da könnte man jetzt detailliert in die einzelnen Gesetze gehen, da würden wir jetzt in den Rahmen sprengen, wenn wir die alle erklären würden.
Auf jeden Fall, aber darum sagen wir schon mal so die größten Punkte, ne? Also Menschen mit Behinderung können immer einen Behindertenausweis beantragen, der nach unterschiedlichen Graden und Qualitäten ausgestellt wird beispielsweise. Dann haben wir den Pflegegrad, der beantragt werden kann, je nachdem, was wir brauchen. Die ganzen Hilfsmittel, Rezepte, wenn die Wohnung umgebaut werden muss, muss es Anlaufstellen geben. Und das kann extrem viel sein und da braucht man Unterstützung. Und darum wäre meine Empfehlung da definitiv Pflegestützpunkt. Ganz speziell gucken und auch die Anträge sind nicht so einfach, alle auszufüllen. Also genau, das
Pflegeberatungsstellen.
Genau, also Dida und Jens mit ihrem Pflegecafé auch gerne mal reinhören. Die sind da Experten auf diesem Bereich. Ne?
Genau,
Grüße
gehen
raus an euch.
Ja, wenn ihr uns hört, wir grüßen euch. Letzter Bereich schnell noch. Wäre ja Pflege, Wissenschaft, Ethik und so weiter. Ethik haben wir hier natürlich ganz viel drin, weil Menschenrechte und ICN-Ethikkodex. Ethik bedeutet ja auch, dass man die Autonomie wahrt der Patienten oder Patientinnen. Und von der Pflegewissenschaft haben wir natürlich auch wahrscheinlich jede Menge Studien zur Inklusion, aber wir haben keinen Expertenstandard speziell oder irgendein spezielles Assessment-Instrument jetzt. Aber du kannst
auch
deine
Pflegetheorie.
Pflegetheorie?
Ja. Pflegetheorie würde mir wieder einfallen, Dorothea Orem, Selbstpflegedefizit. In welcher Form, also in welcher Größe und wie man denn die Dependenz schult, also die Umgebung oder denjenigen selber. Und man könnte auch Calista Roy nehmen mit ihrem Adaptionsmodell, je nachdem, was es für eine Behinderung oder Beeinträchtigung ist. Und die Assessments, also zum Thema Inklusion, es gibt auch in der Pädagogik nicht wirklich was. Also auch wir in den Schulen haben Schwierigkeiten, ne, zur Inklusion. Und also nicht nur in der Pflege spielt das Thema eine große Rolle.
Salutogenese?
Ja. Salutogenese, Resilienz. Ja. Also man merkt ja bei Josephine, dass sie eine unfassbar gute Resilienz hat. Mhm. Sonst wäre sie, glaube ich, auch gar nicht da, wo sie ist. Das ist auf jeden Fall schon mal fantastisch. Ich glaube, André hat das auch immer gesagt. Autonomie ist ein ganz großes Thema bei Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen.
Absolut.
Weil der auch ganz oft einfach mal über die Straße gezogen wird. Da läuft man sozusagen mit ihm durch. Und ich vermute, dass Josephine Ähnliches erlebt hat, dass man einfach irgendwas tut bei ihr, ohne sie zu fragen, ob ihr Einverständnis
oder sie gar nicht fragt und dann
ist das, meine ich ja, ohne, genau. Genau, richtig. Und ich vermute das auch so. Und das ist dann immer, wir wollten ja nur helfen, aber Autonomie ist eben auch ganz wichtig, ne? Also, dass derjenige auch selber mitentscheidet. Genau. Und dann sind wir auch am Ende angekommen, also zumindest mit unserer Fallanalyse und können aber beide auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir es unglaublich bereichernd fanden, Josephine kennenlernen zu dürfen, sie in unserer Folge zu haben. Und ich freue mich auch weiterhin auf Kontakt mit ihr. Und ich werde noch mal ganz kurz sagen, ne, wir haben sie gerade auf Instagram, ich habe sie ja hier offen. Also die Otterfine ist das, ne? Und da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, aber wir werden auf jeden Fall auch mal ein Bild verlinken oder so von ihr, dass ihr wisst, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Das ist die Josephine, die Otterfine. Die könnt, ich finde den Namen auch einfach fantastisch, der ist einfach super süß. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Liane, und dann noch gleich Josephine das letzte Wort.
Genau, wir machen diesmal keine große Zusammenfassung, falls ihr sie vermissen solltet. Es gibt aber die schriftliche Zusammenfassung auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, LinkedIn, schreibt uns eine E-Mail an tatortpflege@web.de oder folgt uns auf TikTok und so weiter. Unter tatortpflege minus oder unterstrich der Podcast. Ich habe jetzt mal Annettes Job übernommen, so einfach mal ganz schnell. Naja, weil ich die Zusammenfassung nicht mache als Wiedergutmachung. Aber hey, es gibt eine schriftliche Zusammenfassung. So, Josephine, letzte Worte an dich. Wie war's?
Also ich fand es sehr schön. Bei LinkedIn habe ich gerade noch geguckt, bin ich nicht Otterfine, sondern halt Josephine. Das macht ja auch nicht. Es war auf jeden Fall auch sehr schön. Was mir noch einfällt, ich war ja auch noch bei der gleichen Sprache einmal die Woche. Das war auch sehr, sehr schön. Da habe ich auch viel gelernt. Und da ist es auch so, wie die Werkstatt eigentlich sein sollte, dass die Anleitungen helfen.
Nein, sprich weiter. Ich dachte, du bist
irgendwann
fertig.
Irgendwann waren sogar mehrere Anleiterinnen und Anleiter. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auch über E-Mails oder per Instagram. Ja.
Wir empfehlen dich weiter und viele Menschen hören dich jetzt und wissen noch mehr, wie du bist und wie toll du bist und wie tapfer du bist. Und einfach auch ohne Worte, da kann man gar nicht so viele positive Substantive und so für finden. Aber es war mir ein Fest.
Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns zu plauschen. Wir freuen uns und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wir verabschieden uns immer mit irgendeinem lustigen Tschüssspruch und mein Lieblingstschüssspruch ist mittlerweile San Francisco.
Ciao, Kakao.
Hast du auch einen, Josephine?
Nee, ohne nicht.
Aber du kannst auch einfach Tschüss sagen.
Tschüss. Tschüssi.
Tatort Pflege.